Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Formen anschaulicher Bildungs- und Wissensvermittlung dieses Mal im Widerhall. Zum einen waren wir dabei, wie Schülerinnen und Schülern in Gmunden kleine Solarkraftwerke, sogenannte Gartenkraftwerke, nähergebracht worden sind. Und zum anderen gehen wir der Frage nach, wie politische Bildung auch schon im Kindesalter gefördert werden kann. Dazu ein Gespräch mit Petra Hauser von der Akademie für politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen in Linz. Herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Wie viel Energie brauchen wir Menschen tatsächlich? Wie kann der Ausstieg aus fossilen und nicht erneuerbaren Energiequellen gelingen? Und wie funktioniert eigentlich ein Solarkraftwerk? Diese Fragen beschäftigen derzeit Schülerinnen und Schüler an unterschiedlichen Schulen in Gmunden. Fritz Feichtinger vom Otello Gmunden hat zusammen mit Karl Zeilhof ein Projekt ins Leben gerufen, das Energietechnik für Jugendliche greifbar machen soll. Zusammen bauen sie gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern ein Solarkraftwerk für die Schule. Magdalena Stammler hat die Workshop-Premiere Ende Juni an der TNMS Gmunden begleitet und sowohl mit den Workshop-Leitern Fritz Feichtinger und Karl Zeilhofer als auch mit den beteiligten Schülerinnen und Schülern gesprochen.
Schülerinnen und Schüler der TNMS Gmunden schleppen mitten im Schulhof Werkzeug an, rollen Kabel aus, messen Entfernungen ab. Und wozu? Lehrerin Tabia Bartl erklärt.
Wir bauen heute Photovoltaikanlagen mit der 3A, unter anderem mit Kindern vom Schwerpunkt Naturwissenschaft. Haben wir uns schon viel unterhalten heuer über erneuerbare Energien und jetzt stellen wir zwei Solarpaneele auf.
Und wie war das Interesse der Schülerinnen und Schüler?
Das Interesse war schon groß, weil wir schon viel Theorie dazu gemacht haben und jetzt das wirklich in die Praxis umsetzen können und das Interesse von den Kindern wirklich groß ist und sie sehr viel Interesse gezeigt haben, was das ist und was wir da jetzt wirklich bauen, weil die wenigsten zu Hause sowas stehen haben.
Ihr habt im Unterricht schon viel Theorie zum Thema erneuerbare Energien und Photovoltaik gemacht. Worüber habt ihr da gesprochen?
Ja, wir haben vor allem über Energiegewinnung, erneuerbare Energie und fossile Energieträger gesprochen und dann Elektroauto, Diesel und so verglichen, dass die Kinder einfach, weil Elektroenergie einfach mehr wird und die natürlich auch sehen, dass viele Solarpaneele aufgestellt werden und Elektroautos mit den Ladestationen. Und das haben wir ein bisschen als Schwerpunkt genommen heuer im zweiten Semester und uns über die Theorie dahinter unterhalten, wo kommt das her und wo kommt der Strom eigentlich her, der aus der Steckdose kommt.
Vor Ort in der TNMS in der Mittelschule Gmunden-Stadt sind Fritz Feichtinger vom Otello Gmunden und Karl Zeilhofer, der eine Firma für PV-Anlagen betreibt. Zusammen haben die beiden die Idee entworfen, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern ein kleines Solarkraftwerk zu bauen, selbst und direkt in der Schule für die Schule. Als wir gegen Mittag ankommen, ist gerade der Theorieteil des Workshops vorbei und die Jugendlichen fangen unter Anleitung an, die Solarpaneele zu montieren. Worum ist es am Vormittag im Workshop gegangen? Sophie, Leonie, Tomasz, Mehmet, Philipp und Mario aus der 3A erzählen ein bisschen.
Wir haben also Kraftwerke, die verschiedenen Kraftwerke haben wir uns angeschaut, wie man an Stromkreislauf. Also wie man das so, also wie die verschiedenen Teile da oben heißen auf dem Stromkreislauf und also wir haben uns halt sehr viel mit Kraftwerken beschäftigt.
Und wir haben uns auch noch angeschaut, also was ist Watt, was ist Volt und solche Sachen. Und wir haben halt da auf der Tafel aufgeschrieben, für was man alles im täglichen Alltag Strom braucht. Und da ist ziemlich was zusammengekommen.
Wir haben gelernt über, also allgemein über, woher wir den Strom kriegen. Und über den Klimawandel auch ein bisschen was.
War irgendwas ganz Neues für euch dabei heute am Vormittag, Mehmet?
Ja, ich habe also davon nie gewusst, von wo wir den Strom kriegen. Das haben wir heute gelernt, ja.
Also wir haben auch darüber gelernt, wo alles Strom drinnen ist. Ja, also so zum Beispiel Fernseher, Laptop oder halt auch in der Steckdose. Und ja.
Da denkt man oft gar nicht dran, wo, was alles Strom braucht eigentlich zu Hause, oder?
Ja, also wir haben auch Sachen gehört, wo ich es noch gar nicht gewusst habe, dass es Strom ist. Und ja.
Zum Beispiel?
Auto.
Ich sehe da schon rundherum das Werkzeug liegen und das sind zwei so sind Solarpaneele, oder? Was habt ihr denn jetzt vor am Nachmittag?
Also wir werden die Solarplatten an dem Geländer befestigen.
Also um Strom zu gewinnen. Ja. Deswegen sind halt auch diese Platten, weil die ziehen dann so die Sonnenstrahlen rein und dann gewinnt man halt damit Strom. Und das ist besser.
Habt ihr euch schon im Unterricht öfters mit Energie beschäftigt, mit erneuerbarer Energie?
Ja, schon in Physik. Wir haben gelernt über vier also erneuerbare Kraftwerke. Über die Wasserkraftwerk, Sonnenkraftwerk, Windkraftwerk und ja, und das alles.
Also wir haben halt für die Physik über Energie geredet, aber sowas erbaut noch nie, aber das ist halt das erste Mal, dass wir sowas bauen.
Ja und was hat es aufgeregt, was da rausgekommen wird?
Ja, eigentlich schon. Wir sind halt gespannt, was, wie sie das in die Jahre dann halt, ob sie das was nützt oder so. Aber eigentlich schon, ja.
Du hast gesagt, ob das über die Jahre was nützt. Meinst du den Stromverbrauch?
Ja, also ich denke, dass wir weniger Stromverbrauch, also dass wir mit dem die Umwelt mehr irgendwie schützen oder so, wegen die Kraftwerke und so, und dass man mit halt Solarenergie halt mehr Strom und so kriegt, und das ist halt dann nützlicher für die Schule, wenn man es halt auch nehmen kann. Und, ja.
Habt ihr gehört, wie viel Strom da rauskommt aus diese Kraftwerke, die ihr da gerade baut hätte?
Ja, zwischen 450 und 500 Watt.
Okay, was kann man damit betreiben, wisst ihr das?
Ja, so gut eigentlich, nicht so gut wie alles, aber so manche Sachen, also zum Beispiel wie ein Beamer oder so, das kann man schon. Und halt so alltägliche Sachen in der Schule, was mit Strom angetrieben werden.
Und habt ihr euch selber auch schon ein bisschen damit beschäftigt, wo ihr eure Energie herbekommt?
Nicht wirklich eigentlich.
Du schon, Mehmet?
Ein bisschen so. Wir hatten eine Hausübung, wir sollen die Eltern fragen, von wo wir das Strom haben und wie viel wir im Monat verbrauchen da im Jahr. Ja, das war eigentlich das Einzige, was ich so nachgegoogelt habe und die Eltern gefragt habe.
Okay. Und was glaubst du, benutzt du daheim, was urviel Strom braucht?
Ich glaube, meine Konsole.
Und hat wer von euch zu Hause Solarpaneele?
Wir haben auf unserem Wohnhaus ein paar und die nehmen, also da kann man halt dann beim Mietvertrag halt die dazu kaufen, damit man so einen Strom davon kriegt. Und ja.
Wie viel Energie brauchen wir tatsächlich? Wie kann Kindern und Jugendlichen dieses durchaus komplexe Wissen über Energie und Energieversorgung näher gebracht werden? Fritz Feichtinger und Karl Zeilhofer probieren es aus. Am Rande ihres Workshops in Gmunden haben wir die beiden natürlich auch vors Mikro gebeten. Fritz Feichtinger erklärt.
Also der Inhalt ist, dass wir gemeinsam mit den Schülern so eine kleine PV-Anlage, eben so ein Gartenkraftwerk errichten. Und das, also der Sinn der Sache ist einfach, dass wir die Schüler versuchen wollen, das ein bisschen greifbarer zu machen. Dass die das nicht nur kennen, es vielleicht theoretisch aus dem Unterricht, das Konzept, oder wie sowas im Prinzip funktionieren könnte. Und bei uns können sie jetzt da wirklich das selber angreifen und selber anschrauben, sozusagen.
Also das Ziel des Nachmittags ist, diese Anlage aufzubauen, und das wird sie natürlich auch mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam machen. Aber ihr habt ja schon den Vormittag gemeinsam verbracht. Was waren da so die Inhalte?
Also am Vormittag haben wir mehr Theorie gemacht, sagen wir so. Also da hat der Karl einmal einen Teil des Vortrags gehalten und dann habe später ich noch eine kleine Präsentation gehalten. Ja, es waren halt so allgemeine Grundlagen, oder dass man die Begriffe ein bisschen näher bringt. Was ist überhaupt Energie? Wo braucht man Strom jetzt sozusagen im eigenen Haushalt oder wo wird Strom überhaupt braucht? Und von welcher Größenordnung reden wir da ungefähr? Wie viel Strom braucht jeder Mensch so circa im Jahr? Und halt dann auch, was ist jetzt Photovoltaik? Wie funktioniert das jetzt? So ungefähr zumindest. Und auch haben wir dann angeschnitten das Thema Energiewende, also warum ist Photovoltaik jetzt überhaupt so wichtig für uns?
Ja, mir war es wichtig, dass man die Schüler einfach einmal vermittelt, was ist Energie überhaupt? Ja, es ist ein sehr abstrakter Begriff, man sieht es nicht wirklich, man spürt es nicht wirklich. Und vor allem dann auch, was ist die Kilowattstunde? Und dass wir den Begriff Kilowattstunde verstehen, dass das eine Leistung über einen Zeitraum ist, das haben wir versucht zu vermitteln und ja, die Größenordnungen auch.
Ihr habt jetzt diesen Workshop mit den Kindern, mit den Schülerinnen und Schülern. Was sind denn die Ziele eigentlich? Ihr habt jetzt schon ein bisschen was über den Inhalt erzählt, aber was stellt ihr euch vor, womit sollen die Jugendlichen hinausgehen aus diesem heutigen Tag?
Naja, so das Ziel ist vielleicht, dass man halt ein Bewusstsein schafft für das, vor allem an welche Größenordnungen das da geht. Ja, das Photovoltaik, das ist halt, wir machen da zwar jetzt ein sehr kleines Kraftwerk, das sind nur 800 Watt, was das liefern kann, maximal, das ist die Spitzenleistung. Aber wenn man halt das mit der Energiewende ernst meint, dann redet man da von ganz anderer Größenordnung. Also da muss man viel, viel mehr Fläche sozusagen zur Verfügung stellen für Photovoltaikanlagen. Und einfach, dass man dass die Schüler ein bisschen ein Gespür dafür kriegen, dass das einfach notwendig ist, dass man da jetzt das in Angriff nimmt. Ja, und ein zweites Ziel ist vielleicht, dass halt möglicherweise der eine oder andere Schüler oder Schülerin, dass die das taugt, dass die begeistert werden von dem und dass möglicherweise dann eine einschlägige Ausbildung dann ergreifen nach der Mittelschule, möglicherweise HTL machen oder vielleicht einen Lehrberuf. Also gerade wenn es so um Energiewende geht und erneuerbare Energien, braucht es in Zukunft, wird es jede Menge Leute brauchen, die einfach mit dem umgehen können, die sozusagen den Ausbau dann vorantreiben. Ja.
Ihr baut ja jetzt dieses Gartenkraftwerk direkt da in der Schule am Geländer draußen im Hof. Wie funktioniert denn so ein Balkon- oder Gartenkraftwerk?
Ja, das ist eigentlich ziemlich die einfachste Möglichkeit, wie man die Photovoltaiktechnik nutzen kann. Die Grundkomponenten sind einmal die Photovoltaikmodule selbst, in dem Fall zwei Stück. Und dann braucht man nur einen Wechselrichter, der dann den Photovoltaikstrom aufbereitet für den Steckdosenstrom. Und der Wechselrichter speist es dann bei der nächsten Steckdose ins Hausnetz ein und kann dann bei den beliebigen Verbrauchern entweder direkt verwendet werden. Wenn das Haus weniger braucht, als was gerade produziert wird, dann geht der Strom ins Netz.
Und wie sicher ist das? Also ich kann da einfach dieses Kraftwerk anstecken an meine Steckdosen und an einer anderen Steckdosen kommt der Strom wieder raus? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, man sagt immer, der Strom hat kein Mascherl. Es ist natürlich, was dann bei der Steckdose, auf der Seite haben wir natürlich gefährliche Spannungen. Da muss man einfach die Regeln der Elektrotechnik einhalten, aber dann ist das natürlich ein ganz sehr sicherer Betrieb. Die Photovoltaikmodule sind für sich selbst tiptop elektrisch isoliert. Also eine Gefahr sehe ich da absolut gar keine.
Wie ist denn überhaupt der Workshop zustande gekommen? Fritz Feichtinger, du hast ja so ein bisschen da eine Verbindungsrolle gespielt. Erzähl mal.
Naja, also das war so, die Idee ist, glaube ich, aus dem Otello herausgekommen. Also das Otello steht für offenes Technologielabor. Das ist ein Verein in Gmunden. Also es gibt es nicht nur in Gmunden, es gibt ganz, ganz viele Standorte in Oberösterreich. Wir sind heute in Gmunden, wir sind da ein bisschen techniklastiger, sage ich mal, als die anderen Standorte. Wir machen immer wieder Workshops mit Kindern und Jugendlichen und wir haben sich so überlegt, was könnte man denn machen, was ein bisschen in Richtung erneuerbare Energien geht. Und da ist einfach die Idee entstanden, so ja, Workshops zum Thema Photovoltaik zu machen und halt da möglichst direkt an die Schüler heranzutreten, zum Beispiel in die Schulen in Gmunden. Und ja, dann haben wir der Stadtgemeinde dieses Projekt vorgeschlagen und ja, die haben uns das dann genehmigt und das heißt, die Stadtgemeinde stellt jetzt die finanziellen Mittel zur Verfügung für das Material von diesen PV-Anlagen.
Und von der Schule hat es gleich das Interesse gegeben, dafür das zu machen?
Von den Schulen war eigentlich sofort der Interesse da, ja. Also die Stadtgemeinde hat das dann weiterverbreitet. In erster Linie natürlich an die neuen Mittelschulen, die eben die NMS Stadt Gmunden, wo wir jetzt sind. Und die zweite Schule wird dann die NMS Traundorf sein. Und als drittes machen wir dann noch einen Workshop beim Pensi, beim Pensionat in Gmunden.
Wie erlebt ihr denn so das Interesse von den Schülerinnen und Schülern? Die sind ja ganz unterschiedlich, was so ihre Vorlieben und Interessen betrifft und da vielleicht, was es Vorwissen betrifft. Wie habt ihr das jetzt heute so erlebt bis jetzt?
Das Interesse bei den Schülern ist, wie es halt in der Schule so typisch ist, halt so mittelmäßig. Ja. Man tragt halt interessante Themen vor. Nur das Problem ist, dass es halt typischerweise Frontalunterricht ist und die Schüler mit dem, was einem da vorgeworfen wird, sozusagen ja gar nichts anfangen können. Und es geht ja darum, dass man Sachen tut. Beim Tun lernt man ja 10-mal mehr, als wenn einem wer irgendwas erzählt. Und es geht um das, dass man Begeisterung für die Technik, für die Energie irgendwie versprüht, sodass sie selber dann ins Tun kommen.
Und, wird das heute gelingen?
Also ich denke schon, ja. Also am Vormittag war noch ein bisschen Zurückhaltung bei den Schülern, möchte ich mal sagen. Es war halt, ja, wie gesagt, Vormittag war ja Theorieteil. Naja, also jetzt haben wir schon mittlerweile schon begonnen, die Anlage zu montieren. Und jetzt merkt man schon, dass das Interesse und die Aufmerksamkeit bei den Schülern schon ein bisschen steigt und dass die da durchaus motiviert zugange sind, ja.
Jetzt einmal so ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen von PV-Anlagen. Du hast schon die Energiewende angesprochen, Fritz, und dass natürlich um erneuerbare Energien geht. Jetzt ist aber auch Photovoltaik ja nicht, wie soll ich sagen, hinterlässt keinen Null-Fußabdruck, keinen verschwindenden ökologischen Fußabdruck, sondern wir haben zum Beispiel kritische Rohstoffe, die an der Herstellung von PV-Anlagen, die für die Herstellung relevant sind. Wie geht es ihr mit diesem Wissen um?
Naja, es ist natürlich immer so. Also es gibt keinen Vorteil und einen Nachteil. Ja. Also man muss immer abwägen sozusagen, was bringt jetzt mehr Vorteil und mehr Nachteil? Natürlich hinterlassen PV-Anlagen oder halt deren Herstellung hinterlässt auch Spuren, keine Frage. Ich möchte aber schon behaupten, dass halt da der Fußabdruck sozusagen, der dadurch entsteht, jetzt viel, viel kleiner ist, als wenn man jetzt die gleiche Energie mit fossilen Energien zum Beispiel zur Verfügung stellen würde. Naja. Und zum Beispiel der Photovoltaik wird immer nachgesagt, dass das jetzt sozusagen so kritische Inhaltsstoffe drinstecken, die einerseits schwer zu bekommen sind und andererseits dann wieder Umweltbelastung hinterlassen. Ich glaube aber, dass da viel Mythos dahinter steckt, beziehungsweise dass das ein bisschen vermengt wird mit ältere Produktvarianten von Photovoltaik. Aber ich sage mal, bei den heutigen monokristallinen Siliziumzellen sehe ich jetzt keine besonders kritischen Rohstoffe drinnen. Aber vielleicht kann der Karl da noch ein bisschen mehr dazu sagen.
Ich muss sagen, ich sehe das genau gleich wie der Fritz. Ist ja der Rohstoff ist in dem Fall hauptsächlich Quarzsand, einmal für die Glasscheibe und einmal für die Siliziumzellen selbst. Dann haben wir nur einen Aluminiumrahmen. Es werden Kunststoffe verbaut, also die Schichten werden untereinander dann sozusagen verklebt durch Kunststoffschichten und laminiert. Das wird dann die Aufgabe der zukünftigen Recyclingindustrie werden, dass man halt das wirklich sauber trennt und dann möglichst viele Rohstoffe dann wieder daraus verwerten kann.
Wie lange hält eigentlich so ein Solarkraftwerk, wie es ihr da jetzt baut in der Schule?
Die PV-Module, die halten viel länger, wie was man einer nachsagt. Also wir verbauen da nur eine speziell bessere Qualität, Glas-Glas-Module. Sie haben auf der Rückseite nicht eine Kunststofffolie, sondern auch Glas. Das heißt, die Siliziumzellen, die sensiblen, liegen in der mechanisch neutralen Faser und sind dadurch weniger mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt. Bei so einem Modul redet man von 40 Jahren Haltbarkeit. Der Wechselrichter dazu, das ist Leistungselektronik, die sind sehr knapp bemessen sozusagen von ihrer Auslegung. Da kriegt man zum Beispiel vom Hersteller 12 Jahre Garantie und man kann sie, ich schätze mal, gut 15 Jahre Betriebsdauer erwarten.
Also doch eine lange Zeit, wenn man jetzt so an die Kinder denkt, die da ein- und ausgehen in der Schule, sind das mehrere Durchgänge, erste bis vierte, die sie da ausgehen. Nur mal zurück zu den Schülern und Schülerinnen. Habt ihr das Gefühl, da gibt es schon Bewusstsein dafür, wie Energie zustande kommt, woher wir unseren Strom kriegen, Hat es da vor eurem Workshop schon ein bisschen Ideen dazu gegeben? Sind die Schülerinnen und Schüler schon rein in den Workshop und haben schon ein bisschen ein Vorwissen gehabt, wie sozusagen auch ihr ökologischer Fußabdruck ist vielleicht oder was so die unterschiedlichen Konsequenzen sind von unterschiedlichen Energielieferanten?
Also ehrlich gesagt war das eher relativ erschreckend, wie wenig Vorwissen die Schüler da gehabt haben. Also natürlich haben sie durch den Unterricht ein bisschen was mitgekriegt, welche Kraftwerke gibt es und so weiter. Aber sozusagen, wie viel Energie, das wir im Alltag verbrauchen, habe ich einmal gefragt. Und da sind ganz wilde Größenordnungen, die herkommen. Angefangen von 300.000 Watt oder so und ein anderer hat, glaube ich, nur gesagt, nur 20 Watt oder so. Also da fällt es, glaube ich, also, oder hat gefällt, schauen wir bei der Einschätzung, wie viel Energie brauchen wir tatsächlich. Ich glaube aber, dass das bei vielen Erwachsenen auch so ist. Also ich glaube, dass das vielen Menschen gar nicht bewusst ist, wie viel Energie das wir wirklich brauchen und welcher Anteil jetzt sozusagen Elektrizität ist und was wir nur so an Energie brauchen. Dass halt, also vielfach in den Medien wird immer von Energiewende gesprochen, wird eigentlich nur von Elektrizitätswende geschrieben. Oder geredet, aber die Energiewende ist halt nur viel, viel mehr. Also es ist halt nur ein Viertel sozusagen von der Energie, die wir jeden Tag brauchen, ist wirklich Elektrizität.
Magst du das noch ein bisschen näher ausführen, was du gerade gesagt hast, Fritz, zum Thema Energie, Strom, Elektrizitätsenergie ist nur ein Teil der Energie, die wir brauchen?
Genau. Also so, man kriegt ja die Zahlen vom Bundesministerium, wie viel Energie im Jahr verbraucht wird in Österreich. Und wenn man das dann aufteilt auf pro Kopf sozusagen, dann stellt sich raus, jeder Österreicher und jede Österreicherin braucht im Schnitt ungefähr 4 Kilowatt, also 4000 Watt. Das ist so das, was jeder zwar nicht unmittelbar direkt braucht, aber halt, was halt alles so im Hintergrund so zusammenkommt, sind das 4000 Watt. Ja, so.
4000 Watt nämlich rund um die Uhr. Watt ist ja wieder eine Momentanangabe, das heißt die 4000 Watt, so wie wenn man mit 40 km/h immer fährt. Also 4000 Watt rund um die Uhr und der elektrische Anteil davon sind nur 1000 Watt. Von den insgesamt 4000 Watt sind 1000 Watt sozusagen elektrische Energie und der Rest ist halt ja, viel für Verkehr, Wärme für die Gebäude und Industrieprozesse.
Genau, also 4000 Watt, das ist ungefähr so viel, wie wenn man sagt, zwei Wasserkocher, die halt rund um die Uhr laufen und das sozusagen Wasser kochen würden. Ja. Von der Größenordnung reden wir da. Und ungefähr zwei Drittel von dieser Energie in Österreich kommt halt nach wie vor aus fossilen Quellen. Große Ausnahme in Österreich ist Gott sei Dank halt die Wasserkraft. Also die Wasserkraft macht halt hauptsächlich elektrische Energie. Und ungefähr drei Viertel von der Elektrizität in Österreich wird durch Wasserkraft zur Verfügung gestellt. Und ist deswegen erneuerbar, aber halt auch das letzte Viertel verbleibt halt dann noch. Ja, und das muss letztendlich dann hoffentlich irgendwann durch erneuerbare Energien ersetzt werden.
Ich möchte auch noch betonen, dass das Ganze ich persönlich auch als Friedensprojekt sehe. Die Energie, die was wir bisher importieren, ist halt hauptsächlich Erdöl in irgendeiner Form oder Erdgas. Und das kommt halt einfach... Ja, das hat miteinander zu tun, immer irgendwie aus politisch schwierigen Regionen, weil einfach die Ressource Energie einfach so wertvoll ist. Und wenn wir es schaffen, dass wir als Land die Energie selber erzeugen, dann nimmt das einen massiven politischen Druck aus der ganzen Weltgemeinschaft.
Die Energiewende ist ganz sicher nicht nur eine ökologische, sondern auch eine gesellschaftspolitische Frage. Für die Jugendlichen aus der 3a der TNMS Gmunden bleibt an diesem Tag jedenfalls die ganz praktische und greifbare Frage, nämlich ob sie die Kraftwerke gemeinsam zum Laufen bringen.
Inzwischen ist an der TNMS Gmunden schon ein kleines Solarkraftwerk in Betrieb, weitere an anderen Schulen sollen folgen. Das war ein Bericht vom ersten Schulworkshop zum Thema Solarkraftwerke. Magdalena Stammler war vor Ort in Gmunden und hat mit den Workshop-Leitern Fritz Feichtinger und Karl Zeilhofer gesprochen, sowie mit Schülerinnen und Schülern der 3a der TNMS Gmunden und ihrer Lehrerin. Dieser Beitrag ist in Kooperation mit der Stadtgemeinde Gmunden entstanden. Strom braucht natürlich auch das Internet, in dem viel an politischem Diskurs stattfindet. Was das mit Teilhabe zu tun hat und wie junge Menschen in ihrer politischen Bildung unterstützt werden können, Darum geht es im nächsten Beitrag aus unserer Reihe Netzpunkte.
Netzpunkte. Wege zur Medienmündigkeit.
Ein Themenschwerpunkt zu Medien- und Informationskompetenz im Freien Radio Salzkammergut.
Netzpunkte.
Gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. An der Akademie für politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen in Linz werden Workshops für Kinder und Jugendliche sowie Weiterbildungen für Pädagoginnen und Pädagogen zum Thema politische Bildung angeboten. Ida Würer hat im Rahmen eines Workshops Petra Hauser getroffen, die dort für unterschiedliche Projekte zuständig ist, und gefragt, wie so ein Workshop für politische Bildung aussehen kann und wann Kinder eigentlich alt genug sind, um sich damit auseinanderzusetzen.
Fast alles ist Thema im Rahmen von politischer Bildung. Also kann man auch schon ganz bald damit anfangen. Wir haben auch Workshops für Volksschulkinder konzipiert. Und da ist mir der interdisziplinäre Ansatz ganz wichtig, denn es gibt ja nicht das Fach politische Bildung in der Volksschule, es gibt es auch nicht in der neuen Mittelschule, im Gymnasium. Ja, also es ist einfach, irgendwo muss es immer ein bisschen mit einfließen, das Ganze. Und da denke ich, wenn man mit einem interdisziplinären Ansatz das Ganze verfolgt, kann man da schon ganz viel erreichen. Wie zum Beispiel jetzt, wie ich schon angesprochen habe, die Workshops für die Volksschulkinder, wenn man da Übungen so konzipiert, dass diese Übungen in den Deutschunterricht, in den Mathematikunterricht, in den Werkunterricht einfließen können. Ja. Also da kann ich zum Beispiel Themen herannehmen, wie Fairtrade oder auch Vermeidung von Überproduktion, überlegten Einkauf, wie gestaltet das Ganze. Das kann man eigentlich mit kleinen Kindern ganz genau so machen wie mit Jugendlichen zum Beispiel. Aber man muss das halt immer interdisziplinär veranstalten und auch für Rollenspiele einbauen, damit sie die Kinder und Jugendlichen damit identifizieren können, dass sie Sichtweisen erarbeiten können. Das ist einfach ganz wichtig.
Also bei Rollenspielen meinst du dann zum Beispiel auch, dass man jetzt sagt, okay, wir stellen jetzt ein Dorf da oder so und dann schauen sie da, wen brauchen wir alle, und da gibt es jetzt einen Bürgermeister und da gibt es dann einen Bäcker oder sonst was?
Naja, ich glaube, es kennen eh ganz viel das Inselspiel mit den Schiefbrüchigen, die sich neu organisieren müssen, die eine Verfassung zusammenstellen müssen, die ihren Alltag organisieren müssen. Und genau so kann man das für verschiedene Themenbereiche umsetzen. Oder man kann auch was simulieren. Ja? Also gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, und vor allem das Spiel an und für sich ist schon einmal ist eine Möglichkeit, dass sie Hürden überwinden und so Zugang zum Thema finden. Weil wenn man jetzt kommt und sagt, wir machen heute politische Bildung, da sind viele dann, ja, die haben so eine gewisse, die machen dann oft zu und denken sie, ah, das interessiert mich nicht. Aber wenn sie sehen, dass eigentlich alles in unserem Leben ja, politisch ist und dass uns das alle angeht, dann ist es einfach auch für die Jugendlichen und die Kinder interessanter.
Und du hast vorher schon die Fake News angesprochen und ihr behandelt das auch auf eurer Website, dass es für Jugendliche immer schwieriger wird, die Informationen eben von Fake News zu unterscheiden oder bewusst Medien zu konsumieren. Wie kann man ihnen hier helfen, dass sie die Fake News besser erkennen?
Also es gibt ja Studien, dass sogar Universitätsprofessoren nicht immer gleich Fake News erkennen konnten bei so Studien. Also ist es natürlich für Kinder und Jugendliche noch schwerer, das zu erkennen. Aber wenn man schon alleine das Wissen hat, dass es das gibt und wie die gestaltet sind und wie die aufgebaut sind und auch das Wissen, wie Bilder manipuliert werden können und dass das möglich ist und dass das in unserer Geschichte schon oft vorgekommen ist, alleine das schafft ja schon Bewusstsein, dass ich mich kritisch mit Medien auseinandersetze. Und wie kann, wenn man nur lernt, wie kann man manche Sachen kontrollieren, Quellenangaben nachgehen oder wie kann man was überprüfen, dann schafft es ja alles ein Bewusstsein, sich kritisch mit einer News auseinanderzusetzen sozusagen, auch wenn man nicht immer gleich alle Fake News erkennt, aber der Weg ist da das Richtige, sage ich mal.
Und jetzt ist es aber so, dass für Jugendliche oder halt die jüngere Generation eigentlich vor allem Informationen über Social Media bezieht und die Fake News sind ja irgendwie ein bisschen mit dem Ganzen verbunden. Auf welche Quellen kann man da in die sozialen Medien achten? Dass man vielleicht weiß, wenn es von der Quelle ist, dann kann ich es eher glauben als von einer anderen.
Ja, das ist eigentlich gar nicht so einfach, aber es gibt zum Beispiel auch viele, viele Vereine, die das schon anbieten, zum Beispiel Mimikama oder Factinsect, die machen, also da kann man zum Beispiel auch Texte hinschicken, kann anfragen und das überprüfen lassen. Und natürlich muss man auch sagen, es gibt ja Qualitätsmedien, Berichterstatter, die nicht so seriös arbeiten. Und da muss man schon im Vorfeld Kinder und Jugendliche darauf aufmerksam machen, wie werden diese Medienblätter oder Medien allgemein finanziert, wer steht dahinter, was wollen die erreichen, was ist denn in einem Leitbild. Also wir beraten auch Lehrer und Lehrerinnen, wie sie zum Beispiel Unterrichtsmethoden anwenden können, wo die Kinder dann ein bisschen in die Medien eintauchen, sozusagen in die Mediennutzung. Das sind ganz simple Sachen eigentlich. Wie kann man zum Beispiel ein Handy mal im Unterricht verwenden? Ja? Man kann zum Beispiel jetzt in der Volksschule, wo man zum Beispiel eine Geschichte liest, kann man zum Beispiel Fragen über Sokrative abfragen. Ja? Dann können die Kinder daheim das übers Handy machen. Sie müssen sich da nicht einmal registrieren. Also, und die Lehrerin hat aber auch gewisse Kontrollfunktionen. Sie kann genau sehen, wer hat die Hausübung gemacht, wann hat er sie gemacht, wie viele Fragen wurden beantwortet. Man kann das auch auswerten lassen gleich. Man kann das abspeichern und so weiter. Also, dass man es auch für die Mitarbeit dann heranziehen kann. Da gibt es ganz, ganz viele Tools, wo Kinder ganz kurz mit dieser App ins Tun kommen und einfach auch ein bisschen umgehen lernen damit. Wir kennen ja die Sachen eh alle, Learning-Apps, Quizlets, das sind ja ganz einfache Mittel, die man Kindern zur Verfügung stellen kann. Sie sind da nicht lange damit beschäftigt und verlieren sie dort auch nicht. Und so bringt man sie dazu, sinnvolle Medienzeit zu verbringen. Ne?
Du hast angesprochen, beziehungsweise in die Unterlagen oder auf der Website, die digitale Bürgerschaft und die digitale Gesellschaft. Was macht es eigentlich mit uns und mit unserer Gesellschaft, dass wir alles so ins Digitale verlagern?
Es macht sehr viel mit der Gesellschaft. Es inkludiert viele, aber es grenzt auch viele aus. Weil viele haben keinen Zugang zu Internet oder wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ja, das hat man jetzt in der Corona-Zeit ja besonders gesehen. Es ist alles digitalisiert worden und auf einmal hat man sich für gewisse Ämter nur mehr einen digitalen Termin holen können, sozusagen. Und für viele Menschen hat das bedeutet, dass sie nicht mehr teilhaben können, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und auf der anderen Seite hat es aber auch etwas vorangetrieben, was wieder positiv ist. Zum Beispiel in der Arbeitswelt, die Kommunikationsmöglichkeiten. Nicht nur jetzt in der Firma, sondern auf internationaler Ebene. Und wer hätte sich das vor 10 Jahren gedacht, dass wir auf einmal alle per Online-Meeting uns treffen und Projekte abhandeln auf diese Art und Weise. Das ist natürlich ein Vorteil. Aber wenn man jetzt auf die digitale Bürgerschaft nur mal zurückgeht, es sind einfach ganz, ganz viele Menschen überfordert damit, sich jetzt die digitale Unterschrift, Handysignatur und so weiter, sind wirklich ganz, ganz viele Menschen einfach überfordert und da müssen wir einfach weit mehr Angebote stellen in so einfachen Dingen, wie besorgt man sich eine Handysignatur, wie tritt man in Kontakt mit Ämtern, auch Formulare ausfüllen oder ähnliches, Online-Formulare, ist für viele ganz, ganz schwer. Das ist, man muss einfach schon sagen, dass man da noch sehr, sehr viel Workshops initiieren muss für bestimmte Gruppen, dass sie da auch wirklich teilhaben können.
Netzpunkte. Wege zur Medienmündigkeit.
Ein Themenschwerpunkt zu Medien- und Informationskompetenz im Freien Radio Salzkammergut.
Netzpunkte.
Gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
Das war ein Beitrag aus unserer Reihe Netzpunkte, dieses Mal zum Thema politische Bildung für Kinder und Jugendliche. Zu hören war Petra Hauser von der Akademie für politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen in Linz im Gespräch mit Ida Würer. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich Jörg Stöger.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr, die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.